Dieser Vortrag ist eigentlich entstanden aus meiner Masterarbeit, die ich bei der Marie-Louise gemacht habe. Und ich habe damals einen Film gesehen über Mahatma Gandhi mit Ben Kingsley, wird wahrscheinlich der eine oder andere von Ihnen kennen. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist eine interessante Persönlichkeit, das wäre doch ganz spannend, sich da das Horoskop auch einmal anzuschauen. Und das Erste, was ich sehr schnell festgestellt habe, was macht man, wenn man zu jemandem sich das Horoskop anschauen möchte? Man schaut natürlich einmal, ob man die Daten findet. Ich habe dann im Internet nachgeschaut. Und der Geburtstag von Mahatma Gandhi war der 2. Oktober 1869 in Porbandar in Indien. Aber über die Geburtszeit gibt es sehr unterschiedliche Angaben, wobei zwei besonders häufig genannt werden oder besonders häufig vorkommen, unter anderem auch bei der Lois Rodden bzw. im Tega-Archiv. Und zwar ist das die eine Uhrzeit mit 7.12 Uhr Local Mean Time und das andere mit 7.45 Uhr Local Mean Time. Und dann gibt es noch einige andere Uhrzeiten, die ich da auch gefunden habe, teilweise ohne Angabe, wo das herkommt. Eine Angabe war gegen Sonnenaufgang. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine spannende Herausforderung, bei diesen unterschiedlichen Zeitangaben herauszufinden, anhand der Lebensereignisse, welche Geburtszeit denn jetzt wahrscheinlich die richtige ist. Und das ist auch das Ziel dieses Vortrages. Ich möchte ganz kurz einen Abriss über die Biografie geben, damit wir so ein bisschen im Kopf haben, was denn Mahatma Gandhi geleistet hat. Sein bürgerlicher Name war Mohandas Karamchand Gandhi und er entstammte einer sehr angesehenen Hindu-Familie. Er hat 3 Jahre lang in London Jus studiert und ist dann in der Nähe von Bombay, hat er dann als Rechtsanwalt gearbeitet. Er war aber so schüchtern, dass er in keinen Gerichtssaal gehen konnte, weil er sich nicht getraut hat, vor Menschen zu sprechen. 1893 ist er dann als Rechtsberater einer indischen Firma nach Südafrika geschickt worden, um dort Konflikte zu schlichten. Und dort machte er dann auch seine ersten Erfahrungen mit der Rassendiskriminierung. Er war ja ein sehr gebildeter Mann, weil er eben ja in Europa studiert hat. Und als er dann dort unten in den Zug gestiegen ist, hat er eine Fahrkarte erster Klasse gekauft, setzt sich in den Zug und wird kurzerhand aus dem Zug geschmissen, weil es natürlich für einen Inder nicht gegangen ist in Südafrika, dass er erste Klasse fährt. Und das war so quasi der Beginn seines gewaltlosen Widerstandes. Das war ein sehr entscheidendes Jahr für ihn. Die Methode seines Widerstandes, die er dann im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert hat, nennt sich Satyagraha, das heißt so viel wie an der Wahrheit festhalten oder auch die Kraft der Wahrheit. Und er war fest davon überzeugt, dass wenn man an der Wahrheit festhält und auch bereit ist, für die Gerechtigkeit Leid auf sich zu nehmen, dass man dann bestehende Herrschersysteme verändern kann und eben auch eine Gegenkraft so quasi erwirken kann. Er hat sich bewusst immer wieder über staatliche Verbote hinweggesetzt, ist ohne Pass angetroffen worden, hat Grenzen übertreten und hat es damit auch immer wieder riskiert, eingesperrt zu werden und hat sich aber immer wieder stark gemacht für das, woran er glaubt. Er hat sich für die Bürgerrechte der Inder in Südafrika eingesetzt und für Steuersenkungen. Die Steuern für die Inder in Südafrika waren so hoch, dass sie über ein Jahresgehalt gestiegen sind und er hat es dann geschafft, dass es wirklich auf einen ganz kleinen Betrag heruntergesetzt wurde. Er hat gegen das südafrikanische Apartheidsregime protestiert. Er hat dann dort auch eine eigene Zeitung gegründet, die Indian Opinion. Und er war der erste indische Anwalt, der in Südafrika praktiziert hat. 1914, nach fast 20 Jahren, ist er dann nach Indien zurückgekehrt. Und dort hat er eine moralisch-politische Freiheitsbewegung gegen die britische Kolonialmacht initiiert. Auch da hat er wieder zum passiven Widerstand aufgerufen. Und hat gesagt, wenn wir Inder mit den Briten nicht zusammenarbeiten und einfach passiv uns widersetzen, dann hat das eine Auswirkung und eine Macht. Und er hat den bürgerlichen Ungehorsam propagiert, immer gewaltfrei, aber sehr effektiv. Um geschlossen aufzutreten, wollte er auch die Inder in sich einen, das heißt, er ist gegen das Kastensystem aufgetreten und er wollte auch die Hindus und die Muslime miteinander aussöhnen. Es hat nur teilweise geklappt, es gab immer wieder starke Unruhen, starke Proteste, auch unter Hindus und Muslimen. Gandhi selbst ist immer wieder inhaftiert worden, hat immer wieder seine Rebellionen so weit getrieben, dass er auch dafür ins Gefängnis gegangen ist. Er hat dann gegen das britische Textilmonopol aufgerufen und hat gesagt, die Inder sollen ihren eigenen Stoff spinnen und weben. Und dann kam das Salzmonopol, da hat er auch dagegen, ist er auch dagegen angegangen, und da kam dieser berühmte Salzmarsch, wo er fast 400 Kilometer an die arabische Küste gegangen ist. Er ist mit 78 Anhängern losgegangen, und es haben sich dann viele hundert Menschen ihm angeschlossen, um diesen Protest eben zu unterstützen. Am Meer angekommen hat er dann Salz von der Küste aufgehoben, so als Symbol dafür, dass er das Salzmonopol damit brechen möchte. Und damit hat er natürlich auch internationale Aufmerksamkeit erlangt. 1920 hat er dann die Leitung des Indian National Congress übernommen, und damit hat er endgültig auch politischen Einfluss erlangt. 1931 war er auf der zweiten Roundtable-Konferenz in London. Die Briten waren mittlerweile bereit, Indien als eigenes Dominion, also als eigenes verwaltete Kolonie anzuerkennen. Das war Gandhi zu wenig, er wollte die absolute Unabhängigkeit von den Briten. Als er zurückgekommen ist nach Indien, gab es erneute Unruhen, erneute Inhaftierungen, und mittlerweile wurde er Mahatma genannt, das heißt eben große Seele, Mahatma, und hat insofern extrem viel Einfluss gehabt. Und die Aufstände, die Kämpfe zwischen den Hindus und den Muslimen sind immer heftiger geworden, haben dann fast bürgerkriegsähnliche Zustände erreicht. Und er hat dann auch wochenlange Hungerstreiks gemacht, um seine eigene Bevölkerung vor Bürgerkrieg abzuhalten. Schließlich haben sich die Briten dann gezwungen gesehen, den indischen Subkontinent zu teilen, nämlich auf der einen Seite in das hinduistisch geprägte Indien und auf der anderen Seite in das muslimisch geprägte Pakistan. Das brachte jedoch auch keinen Frieden. Während in Delhi und Karachi sie auf der einen Seite feiern, schlachten sie auf der anderen Seite die Hindus und die Muslime gegenseitig ab. Gandhi selbst setzt sich weiterhin für eine Aussöhnung ein und wird am 30.01.1948 von der Turan Godse, einem fanatischen Hindu, erschossen und stirbt noch in seinem eigenen Garten. Soweit einmal ein kurzer Abriss über sein Leben. Wenn man in Wikipedia Mahatma Gandhi googelt, liest man Folgendes. Mohandas Karamchand Gandhi war ein indischer Rechtsanwalt, Widerstandskämpfer, Revolutionär, Publizist, Morallehrer, Asket und Pazifist. Gandhi war der politische und geistige Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung im 20. Jahrhundert, die 1947 mit gewaltfreiem Widerstand, zivilem Ungehorsam und Hungerstreiks das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien herbeiführte. Bereits zuvor hatte er sich in Südafrika gegen die Rassentrennung und für die Gleichberechtigung der Inder eingesetzt. Wenn man das liest, dann könnte man ein bisschen an einen Vargas-Tendenten denken, wo es um Gleichberechtigung geht. Und wenn man die erste Uhrzeit sich anschaut, das wäre 7.12 Uhr, Local Mean Time in Porbandar, dann hätten wir einen Vargas-Tendenten. In dem Falle wäre die Venus Herrscher von 1, sie steht im Skorpion. Sie steht in Konjunktion mit Mars, sie steht in Opposition zu Pluto, in Stier im 7. Haus und damit auch in Opposition zu Jupiter im Stier im 7. Haus, im Quadrat zum Mond, in Löwe im 10. Haus und im Trigon zu Uranus im Krebs im 9. Haus. All diese Planeten sind, also diese Aspekte sind sehr exakt. Wir haben die Venus auf 16 Grad, den Pluto auf 17 Grad, Mars auf 18 Grad, Mond auf 19 Grad, Jupiter auf 20 Grad, Uranus auf 21 Grad. Das heißt, innerhalb von 5 Grad 6 Planeten, und diese Aspekte sind insofern alle sehr exakt und sehr genau, die da beteiligt sind. Wenn man jetzt die Beschreibung von Wikipedia sich noch einmal so vorhält, dann klingt das durchaus nach diesem Vage-Aszendenten, wo ja Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Ausgleich der Kräfte so als zentrales Lebensthema gegeben ist. Und der Beruf Rechtsanwalt, was er auch beruflich gemacht hat, passt natürlich auch sehr gut zu diesem Vage-Aszendenten. Gandhi selbst schreibt in seiner Biografie: Ich hatte den wahren Sinn der Rechtsprechung kennengelernt, nämlich die gute Seite im Menschen herauszufinden und in die Herzen der Menschen einzudringen. Ich hatte begriffen, dass es die wahre Aufgabe des Anwalts ist, die Parteien, die der Hader entzweit hat, wieder zusammenzuführen. Diese Lehre hat sich so unauslöschlich in mein Bewusstsein eingebrannt, dass ein großer Teil meines Wirkens in den 20 Jahren meiner Anwaltstätigkeit darin bestand, in Hunderten von Fällen persönliche Vergleiche zustande zu bringen. Also finde ich, schöner kann man den Waage-Aszendenten wohl kaum beschreiben. Wenn man jetzt die zweite Geburtszeit sich anschaut, dann wäre das 7.45 Uhr, ebenfalls wieder Local Mean Time. In dem Falle hätten wir einen Skorpion-Aszendenten, das heißt, der Herrscher des ersten Hauses ist in dem Falle Pluto in 7 im Stier, in Konjunktion zu Jupiter. Wieder die Opposition zu Venus im ersten Haus in Skorpion und die Opposition zu Mars in Skorpion im ersten Haus. Das Quadrat zum Mond in Löwe in 10 und in dem Fall ein Sextil zu Uranus in Krebs im 9. Haus. Wir sehen schon, dass die gleichen Planeten so quasi angesprochen sind, nur mit dem Unterschied Herr von 1 in 1 oder Herr von 1 in 7. Der Mond ist bei dieser Uhrzeit auf 20 Grad vorgerückt, weil es ja doch fast eine halbe Stunde später ist. Auf einen Skorpion-Aszendenten könnte hinweisen, seine unerschütterliche Hartnäckigkeit, eine geradezu starrköpfige Rechenschaft. Er hat an etwas geglaubt und hat das mit einer eisernen Härte durchgezogen. Ja. Eine bewundernswerte Hingabe an eine Aufgabe, an eine Idee, der er sich verschrieben hat. Und er war bereit, für diese Idee auch zu sterben. Also die Idee von Frieden, das wäre so Pluto in 7 eventuell, und dafür war er auch bereit zu sterben. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, ob diese Kompromisslosigkeit und die Opferbereitschaft, die er hatte, und diese Zähigkeit, die er da an den Tag gelegt hat, ob das einerseits dieser Skorpion-Aszendent ist, oder ob das nicht vielleicht die stark Skorpion-betonte Venus ist. Sie steht immerhin in Skorpion, sie steht in Opposition zu Pluto und in Rezeption zu Pluto. Also in jedem Falle ist eine stark skorpionische Kraft in diesem Horoskop angelegt. Ob das jetzt aber über den Aszendenten ist, oder über eine stark skorpionbetonte Venus, das ist noch zu klären. Ich habe da noch eine zweite Überlegung gehabt, nämlich, wenn beim Skorpion-Aszendenten hätten wir Herr von 1 in 7. Und wenn der Herr von 1 in 7 steht, dann heißt es ja, dass mein wichtigstes Lebensgebiet etwas Partnerschaftliches ist, oder die Hinwendung zum Du, oder dass ich mich richte nach dem anderen. Das heißt aber, dass ich auch bereit bin, mich auf den anderen einzustellen oder auch, dass ich einen zweiten brauche, um selber etwas bewirken zu können. Und das war bei ihm absolut nicht der Fall. Er war ein absoluter Einzelkämpfer, er konnte andere für sich begeistern, das zeigt der Jupiter dann in 7, aber er war ein Einzelkämpfer und hat die Dinge durchgezogen, ob andere dann mitgemacht haben oder nicht, war da sekundär. Das heißt, es ging ihm eher darum, seine eigenen Ideen durchzusetzen. Was für mich darauf hindeuten würde, dass es eher die Venus im ersten Haus ist als Herr von 1. Wir werden dann aber im zweiten Teil, zeige ich dann anhand der Lebensereignisse, wie man dann erkennt oder wieso ich darauf gekommen bin, welche Geburtszeit die richtige ist. Meines Erachtens ist jetzt 7.12 Uhr die richtige Geburtszeit mit dem Waage-Aszendenten. Man sieht den Einzelkämpfer hier sehr stark, nämlich erstens ist Herr von 1 in 1, nämlich die Venus im ersten Haus. Das heißt, die Durchsetzung der eigenen Interessen ist einmal ein ganz zentrales Thema. Diese Venus steht in Konjunktion zu einem sehr stark gestellten Mars im Skorpion im ersten Haus, der ebenfalls Achsenherrscher ist, nämlich Herrscher vom Deszendenten, und im Trigon zu Uranus. Und das zeigt den Rebellen an, der eindeutig war. Gandhi selbst wird ganz oft genannt, wenn es darum geht, dass ein Mann die Kraft hat oder dass ein Mensch die Kraft hat, die Welt zu verändern. Und das kann nur ein Einzelkämpfer sein, der nicht darauf wartet, dass er einen Partner findet, der das mit ihm zusammen macht. Das heißt, aus meiner Sicht ist das richtige Horoskop. Und wie gesagt, wir werden dann im zweiten Teil sehen, wie das dann auslöst. Ich möchte jetzt einmal dieses Horoskop ein bisschen näher analysieren. Wir sehen auf der einen Seite einen sehr stark besetzten ersten Quadranten, das heißt das Wollen, das Durchsetzen der eigenen Interessen, der eigenen Ideen, hat einmal einen sehr hohen Stellenwert. Er weiß, was er will und verfügt über eine sehr starke Ich-Kraft. Die Sonne in 12 deutet dabei auch schon einmal an, dass das nicht von Anfang an so ist, sondern dass das vielleicht etwas ist, was er entwickeln muss, beziehungsweise dass es auch noch eine zweite Seite gibt, die nicht so sehr sichtbar werden will vielleicht. Ja. Prinzipiell ist er mit einem starken ersten Quadranten aber nicht bereit, sich unterzuordnen, und das Thema Autonomie und Unabhängigkeit ist wichtiger als enge Bindungen. Herr von 1 in 1 betont noch einmal diese Quadrantenverteilung, weil es auch noch einmal eben den ersten Quadranten stärkt, Und dadurch ist der Wunsch nach Durchsetzung der eigenen Ziele so das zentrale Thema. Wenn man sich die Hälften oben und unten anschaut, dann ist das ausgewogen besetzt. Dadurch, dass Sonne und Mond aber im vierten Quadranten sind, und dort spielt ja das Müssen eine große Rolle, zeigt das schon auch, dass er seine Kräfte auch in den Dienst der Allgemeinheit stellen wollte. Das heißt, persönliche Belange oder persönliches Wohlergehen ist dabei eher sekundär. Zugunsten der Gesellschaft tritt das in den Hintergrund. Die Gesellschaft und damit auch die Politik spielen somit auch eine große Rolle und sind wichtiger als das Du an sich. Wenn wir jetzt die einzelnen Planeten uns anschauen, möchte ich mit Venus beginnen. Sie ist Herr von 1. Und die Venus im ersten Haus zeigt einen Menschen, dem das Thema Liebe, Frieden, Gemeinschaftlichkeit und Ausgleich oder Gerechtigkeit ein wichtiges Anliegen ist. Vor allem dann natürlich, wenn es sich um einen Waage-Aszendenten handelt. In seiner Biografie beschreibt er, dass er zum Studieren nach England gekommen ist und sich zunächst bemühte, ein englischer Gentleman zu werden. Er nahm Unterricht in Tanzen, Geige, Französisch und englischer Aussprache, da haben wir auch den Merkur im 1. Diese ganze Vernarrtheit muss etwa 3 Monate lang gedauert haben. Die Kleidernarrheit hielt noch jahrelang an, das schreibt er in seiner Biografie. All dies zeigt Venus in 1, beziehungsweise natürlich auch der Waage-Aszendent, wo ja auch Mode und Kleidung ein großes Thema ist. Nicht zuletzt deutet die Venus in 1 aber auch auf einen Menschen hin, der durch Freundlichkeit, Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit seine Ziele erreicht, beziehungsweise sich damit durchsetzen möchte. Mit Venus als Waage-Venus interpretiert, kann Mars-Venus, die Venus steht in Konjunktion zu Mars, auch als Friedenskämpfer interpretiert werden. Und das ist der in Wikipedia genannte Pazifist. Pazifist kommt von Pax Facere. Pax ist der Frieden und Facere ist Tun machen. Und damit haben wir genau diese Konjunktion von Venus und Mars sehr schön angesprochen. Diese Person könnte sich also mit voller Kraft und ganzem Engagement für eine friedliche Sache, für Verbrüderung und Aussöhnung einsetzen. Das mehrfach angezeigte Thema von Venus und Pluto, wir haben eben eine Skorpion-Venus in Opposition und in Rezeption zu Pluto, und das verleiht ihm sehr starkes Charisma. Die Venus ist auch Herr von 8, das 8. Haus beginnt in Stier, und so zeigt die Venus auch seine Tendenz zur totalen Verausgabung, und ein gewisser Extremismus ist ihm damit mit Sicherheit nicht abzusprechen. Mars in 1, das zeigt Gandhis starke Durchsetzungskraft, seine Initiative, seinen Führungswillen und seinen Pioniergeist. Er war ein Mann der Tat. Wenn er irgendwo hingekommen ist und dort einen Missstand geortet hat, ist er extrem schnell aktiv geworden. Er hat sich dann mit absoluter Kompromisslosigkeit gegen diese Widerstände oder gegen diese Umstände eingesetzt, auch wenn er die Konsequenzen dafür zu tragen hatte und dafür eben zum Beispiel auch ins Gefängnis gekommen ist. Auch die Sonne in 12 deutet auf diese Gefängnisaufenthalte eventuell hin. Bei so einer Konstellation spielt spielt Sexualität natürlich auch eine große Rolle. Seine Biografie ist zu entnehmen, dass er als Ehemann dominant, herrisch, brünftig und sehr eifersüchtig war. Die Eifersucht ist natürlich Venus-Pluto. Der starke Drang zur Sexualität, heftige Leidenschaft und eine deutlich ausgeprägte Triebkraft ist dabei am starken Skorpion-Mars in Opposition zu Pluto erkennbar. Umso schwieriger ist es, sich vorzustellen, dass er im Alter von nur 36 Jahren das Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Sein Selbstverständnis als Mann machte es dabei nicht erforderlich, diese Entscheidung mit seiner Ehefrau zu besprechen. Er hat sie einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und ihr auch keine Wahl gelassen, sich von ihm scheiden zu lassen. Dieser Mars ist mehrfach stark gestellt, er steht im ersten Haus, er ist Achsenherrscher und er steht im Skorpion, in einem Zeichen, in dem er sehr stark steht. Und die Opposition zu Pluto, all das zeigt einen Kämpfer, der nicht aufgibt und der sich durch eine gewisse extreme, kompromisslose Haltung auszeichnet, die ihn sehr zäh und ausdauernd macht. Da gibt es nur ganz oder gar nicht, also halbe Sachen waren sicher nicht sein Ding. Da Mars auch Herr von 7 ist und von Pluto in 7 eine Spannung erfährt, zeigt sich hier auch, dass er mächtige Feinde hatte, beziehungsweise das Thema Macht und Ohnmacht immer wieder etwas war, womit er stark konfrontiert war. Witter am Deszendenten bedeutet auch, dass man andere dadurch bringt, im weitesten Sinne aktiv zu werden, beziehungsweise, dass man den anderen so quasi in den Krieg schickt. Immer wieder forderte Gandhi seine Landsleute auf, sich durch passiven Widerstand zu widersetzen und seiner Idee von Satyagraha zu folgen, was dazu führte, dass Menschen bereit waren, sich für seine Ideen und Ideale verletzen oder gar töten zu lassen. Also das ist da wieder am besten denken. Gandhi selbst lehnte jede Form von Gewalt absolut ab und delegierte dieses Thema so quasi an die Außenwelt, an das Du. Er selbst verleugnete seine aggressive Natur, beziehungsweise lebte sie nicht als Aggression, sondern im Widerstand und Dauerkampf gegen die Obrigkeit und gegen jede Form von Ungerechtigkeit gegenüber den Schwachen. Das war einerseits die Inder in Südafrika und er hat sich dann auch für die Kaste der Unberührbaren in Indien eingesetzt. Umso deutlicher wird klar, dass ihm diese Aggression zwangsläufig von außen begegnen muss, in Form von Gerichten, die ihn verurteilen, in Form von Menschen, die ihn verprügeln und demütigen und nicht zuletzt in Form eines Attentäters, der ihn letztlich erschießt. Zwangsläufig muss diese Mars-Pluto-Konstellation bei dem Attentat auslösen und das werden wir dann nachher auch sehen, dass das der Fall ist. Pluto in 7 hat ihn prinzipiell mit dem Thema Macht und Ohnmacht durch andere in Berührung gebracht. Pluto in Opposition zu diesem Skorpion-Mars zeigt hierbar, dass das Thema Macht, Kampf Teil seiner Anlage ist, wenn beide Planeten mit dem Herrn von 1, der Venus, in enger Verbindung stehen. In Wikipedia ist zu lesen, der bengalische Historiker Mirat Seh Chaudhuri warf Gandhi vor, er habe die Gewaltlosigkeit als Vorwand benutzt, um seinen Machthunger zu stillen. So schrieb Chaudhuri, der Sekretär von Gandhis Kongresspartei war, in seiner Autobiografie, nirgends haben sich die westlichen Autoren in Gandhi gründlicher getäuscht als darin, dass sie seinen unersättlichen und durch nichts zu befriedigenden Machthunger übersehen haben. Darin war er keineswegs anders als Stalin. Nur brauchte er nicht zu töten, denn er konnte sich seiner Gegner genauso gut mit Hilfe seiner gewaltlosen Methode entledigen. Indische Rivalen im Kampf um die Unabhängigkeit habe er in politische Isolation getrieben, wie im Fall von Subhas Chandra Bose. Die Teilung Britisch-Indiens in zwei Staaten, in Indien und Pakistan, führte Chaudhuri auf Gandhis Weigerung zurück, in einem geeinten, unabhängigen Indien die Macht mit der Muslimliga zu teilen. Aus astrologischer Sicht ist diese Aussage durchaus als richtig zu bewerten. Wie erwähnt, hat Venus als Herr von 1 einen starken Bezug zu diesem Pluto und Pluto in 7 deutet darauf hin, dass der Wunsch bestehen kann, Macht über andere zu erlangen. Der andere soll also das tun, was ich ihm vorschreibe oder was ich ihm diktiere. Pluto Jupiter steht ja in exakter Konjunktion zu Jupiter. Pluto Jupiter kann also auch bedeuten, dass man neben der eigenen Meinung keine andere zulässt, beziehungsweise dass der Jupiter diesen Machthunger Plutos vergrößert, ihn so quasi aufbläst. Darüber hinaus könnte die Tendenz bestehen, dem Größenwahn zu verfallen, man wüsste selbst am besten, was für den anderen gut ist. Das, gepaart mit einem starken Führungsanspruch, macht klar, dass da kein Platz für jemanden Zweiten ist. So großartig Gandhi auch war, Machthunger war, zumindest astrologisch betrachtet, mit ziemlicher Sicherheit ein Thema. Nicht zuletzt war er auch Politiker und da hat man natürlich auch sehr viel Macht und Einfluss. Diese Opposition steht jetzt im Quadrat zu diesem Pluto im 10. Haus in Löwe. Und dieses Pluto-Quadrat Mond in 10 könnte auch anzeigen, dass er eventuell unter der Kolonialherrschaft der Briten stärker gelitten hat, beziehungsweise sie in gewisser Hinsicht persönlicher genommen hat durch den Mond, als viele seiner Landsleute. Der Mond in Spannung aspektiert ist, zeigt das an, dass er emotional betroffen, persönlich betroffen ist und mit dem Thema immer wieder konfrontiert war. Dann haben wir noch Jupiter in 7. Das ist ein Hinweis auf Gandhis große Beliebtheit. Obwohl er der britischen Obrigkeit ein Dorn im Fleisch war, schaffte er es doch immer wieder mit seinen hohen Idealen, die Menschen anzusprechen und sie von seinen Vorstellungen von Frieden, das ist so quasi Pluto in 7, zu begeistern. Pluto Jupiter zeigt auch, dass er sich mit Haut und Haaren diesen Werten verschrieb und diesen letztlich alles opfert. In letzter Instanz auch seine Beziehung, 7. Haus. Über diesen Glauben der Berge versetzt, verfügte Gandhi in ganz außergewöhnlichem Maße. Jupiter in Stier und in Konjunktion mit dem Herrn von 2, das zweite Haus beginnt in Skorpion und damit ist Pluto natürlich Herr von 2. Und das zeigt, dass es ihm mehrfach gelang, Förderer und Gönner zu finden, die ihn finanziell und ideell unterstützten. Nicht zuletzt spendete Dr. Hermann Kallenbach im 5000 Morgen Land, auf welcher Gandhi die Tolstoi-Farm gründete. Diese Farm entstand nach einer Idee von Leo Tolstoi und einem Roman von John Ruskin. Darin wird eine utopische Gesellschaft beschrieben, die Gandhis starkem Wunsch nach Unabhängigkeit und Autonomie sehr entgegenkam. Durch seine steigende Bekanntheit und Beliebtheit, angezeigt durch den Jupiter in 7 und auch durch Mond in 10, gelingt es ihm immer wieder, Geld für andere zu sammeln. Immerhin steht Jupiter in Stier. Und so hat er zum Beispiel 1897 einen Fonds für hungernde Inder gegründet und in nur 3 Monaten Geld in Höhe von 61 Jahresgehältern gesammelt. Nicht zuletzt spendet er auch sein eigenes Geld der indischen Kolonie in Südafrika. Herr von 2 in 7 zeigt auch an, dass er sein Geld eben verwendet, um andere zu unterstützen und denen zu helfen. Jupiter als Herrscher des dritten Hauses zeigt seine Belesenheit und kann auch auf einen Hinweis auf einen großen Wissenshunger in Bezug auf Weltreligionen gesehen werden. Er betrieb eigene religiöse Studien, las spirituelle Bücher und beschäftigte sich mit allen großen Weltreligionen. Mond im 10. Haus deutet ebenfalls auf eine große Beliebtheit hin und auf Erfolg in der Öffentlichkeit. Dieser Mond im 10. Haus, das ist das Haus der Gesellschaft, zeigt, dass Gandhi ein Gespür verfügte, welche Bedürfnisse die Gesellschaft gerade hat, was sie braucht, um wachsen und zu gedeihen und was den Menschen fehlt, um sich wohlzufühlen. Diese Mondstellung zeigt auch an, dass er bereit ist, seine persönlichen Bedürfnisse hintanzustellen. Der Mond macht außerdem einen Trigon zu Saturn. Und das heißt, wir haben Mond-Saturn mehrfach angezeigt. Einerseits ist Mond in 10, Mond ist Herrscher von 10 und wir haben das Trigon zu Saturn. Und das zeigt, dass Gandhi über ein sehr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Ehrgeiz verfügte und bereit war, sein eigenes Wohlergehen hinter die Belange der Öffentlichkeit bzw. in den Dienst eines Ziels zu stellen. Diese Saturn-Mond-Thematik deutet auch an, dass Gandhis Mutter eine sehr konsequente Frau war. Das vierte Haus beginnt in Steinbock. Sie war sehr religiös, angezeigt auch durch Mondquadrat Jupiter, und sie legte in ihrem Glauben eine sehr starke Strenge sich selbst gegenüber als Maßstab an. Sie hielt strenges Fasten durch, ging täglich zum Tempel beten und war äußerst fromm. Saturn in 2 zeigt nicht nur Gandhis Fähigkeit zur Askese, sondern auch, welche Werte seine Mutter ihm vermittelt hat, nämlich Fasten und Verantwortungsbewusstsein. Eben weil Saturn Herrscher von 4 ist, kommt das von seiner Mutter, von seiner Herkunftsfamilie. Mond bildet auch ein Trigon zu Neptun und über seine Mutter schreibt Gandhi in seiner Biografie: Wenn ich an meine Mutter denke, so weht mich der Duft der Heiligkeit an. Astrologisch entspricht das diesem Mond-Neptun-Trigon. Darüber hinaus zeigt dieses Trigon auch Gandhis Mitgefühl, sein Bedürfnis danach zu helfen und seinen Wunsch nach Spiritualität und Wahrheit. Und das wird durch die Sonne in 12 natürlich noch verstärkt. Mond in 10 und in Löwe zeigt auch sein großes Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung sowie einen großen Stolz. So sehr seine Sonne in 12 eventuell den Rückzug sucht, als Kind war er extrem schüchtern, dieser Mond hat ein Bedürfnis nach Geltung, nach Applaus und Bewunderung. Dafür tut er alles und er strengt sich sehr an, diese Position auch zu behalten. Das Quadrat zu Venus-Mars bzw. Jupiter-Pluto treibt diesen Mond zu unglaublichen Leistungen an. Die Spannungsaspekte, die der Mond erfährt, lassen ihn nicht ruhen und er muss immer dranbleiben, um diese Spannungen abzubauen und seinen Führungsanspruch zu behaupten. Auch daran ist erkennbar, dass er neben sich keinen zweiten hätte dulden können, wie wir es vorher bereits bei Pluto angesprochen haben. In Summe sieht man also, dass die wichtigste oder markanteste Konstellation in diesem Horoskop dieses T-Quadrat ist, an welchem 5 Planeten beteiligt sind, nämlich Venus, Mars in 1, Jupiter, Pluto in 7 und der Mond im 10. Haus. 3 dieser Planeten sind Achsenherrscher, die Venus über den Aszendent, Mars über den Deszendenten und der Mond über das MC. Und somit gewinnen Auslösungen dieser Konstellation massiv an Wichtigkeit, wie wir dann später noch sehen werden. Dieses T-Quadrat wird durch ein Sextil bzw. ein Trigon zu Uranus entspannt. Dieser harmonische Aspekt verleiht Gandhi seinen starken Revolutionsgeist. Mit einem elevierten Uranus nahe am MC ist auch klar, wieso er als Widerstandskämpfer und als Revolutionär Weltgeschichte schrieb. Uranus Sextil Jupiter, so wie im 9. Haus, also doppelt Uranus Jupiter so quasi, könnte man übersetzen mit zum Glück etwas Neues. Und das zeigt an, dass er mit seinen unorthodoxen, provokanten Aktionen Erfolg hat und letztlich tatsächlich eine neue Freiheit herbeiführen kann. In diesem T-Quadrat kommen also grob gesprochen folgende Themen zusammen: Kampf und Einsatz, das ist der Mars, für Frieden und Gleichberechtigung, Venus, ein Glaube, Jupiter, der Berge versetzen kann, das ist so quasi der Pluto, also Transformation durch den starken Glauben, sowie ein feines, lebhaftes Gespür für das, was die Gesellschaft und das Volk braucht, das ist der Mond. Da Uranus einen harmonischen Aspekt zu diesem T-Quadrat bildet, ist dort so quasi der Ausweg aus der Spannung zu finden, über Revolution und Provokation. Die weite Konjunktion mit dem MC deutet auf Schwierigkeiten mit Obrigkeiten und mit dem Gesetz hin, gegen welches er sich, gewaltfrei aber doch, immer wieder widersetzte. Angestachelt von Mars, Trigon und Uranus verleiht diese Konstellation ihm etwas Trotziges, Aufmüpfiges und äußerst Originelles. Ein Pionier in Sachen Rebellion, ein Unabhängigkeitskämpfer schlechthin. Gandhis großer Wunsch nach Unabhängigkeit und sein Widerstandsgeist ist daher gut erkennbar an diesem Uranus im Sextil zu Jupiter, in Konjunktion zum MC und im Trigon zum Herrn von Eins. Das alles zeigt einen großen Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit. Gandhis Sonne steht im 12. Haus in Waage und die zeigt neben diesem T-Quadrat seine herausragendsten Lebensthemen, nämlich Liebe, Frieden und Gerechtigkeit, das entspricht natürlich der Waage, sowie Spiritualität, Hilfeleistung und Opferbereitschaft vom 12. Haus herkommend. Sonne in 12 deutet außerdem auf den frühen Verlust seines Vaters hin, er starb, als Gandhi 16 Jahre alt war. Die Waage-Sonne zeigt, ebenso wie der Aszendent, dass er daran interessiert war, einen Ausgleich, eine Versöhnung oder einen Kompromiss zu erzielen. So kompromisslos das T-Quadrat auf der einen Seite ist durch diese Pluto-Betonung, so liebevoll und fürsorglich konnte er auf der anderen Seite sein. Darüber hinaus zeigt diese Sonne in 12 auch seine unglaubliche Schüchternheit, die ihn als Kind von der Schule nach Hause rennen ließ, aus Angst, angesprochen zu werden. Und als er dann begonnen hat, nach seinem Studium als Anwalt zu arbeiten, hatte er im Gerichtssaal solches Lampenfieber, dass er nicht sprechen konnte und daher konnte er seinen Beruf nicht wirklich ausführen. 5 Tage nach seiner Ankunft in Südafrika stellt er sich hin und hält eine öffentliche Rede. Und das ist natürlich ein sehr großer Sprung und wir werden dann auch sehen, dass das angesprochen ist. Spiritualität und der Wunsch nach dem Einssein ist in dieser Sonne in 12 natürlich auch gut erkennbar. Man sieht auch die mehrfachen Gefängnisaufenthalte, das 12. Haus entspricht ja auch den Gefängnissen. Und es zeigt auch, dass Gandhi diese Gefängnisaufenthalte durchaus für sich zu nutzen verstand. Dem so angezeigten Wunsch nach Rückzug, nach Stille, nach Meditation und Abgeschiedenheit konnte Gandhi im Gefängnis nachgehen und dort hat er auch seine Biografie diktiert. Gandhis unglaubliche Konsequenz ist auf 2 astrologische Konstellationen begründet. Zum einen auf diese starke Skorpion-Betonung, die einen eingeschlagenen Weg nicht mehr so leicht verlässt. Und zum anderen aber auch auf ein Sextil von Saturn, zwischen Sonne und Saturn. Das zeigt auf eine große Ausdauer hin, auf ein starkes Durchhaltevermögen, hohes Verantwortungsbewusstsein und absolute Konsequenz. Und das macht ihn damit auch zur Respektsperson bzw. zur Autorität schlechthin. Gandhi ging ja auch als Asket in die Weltgeschichte ein und das sieht man natürlich sehr schön an diesem Saturn in 2. Damit verzichtet er zunehmend auf materiellen Besitz. Er war von der Idee eines einfachen Bauers extrem angetan und setzte diese Idee auch in dieser Tolstoi-Farm real um. Ab 1920 trug er nur noch sein Leinentuch und kleidete sich wie einer der Ärmsten unter den Armen. Saturn hat ein Halbquadrat zum Aszendenten und damit gehört der Aszendent auch zur Anlage. Disziplin, Durchhaltevermögen und Ausdauer die Hungerkuren, Reduktion der Nahrung, große Sparsamkeit, aber auch seine große Schüchternheit, so wie in seiner Kindheit, all das verkörpert dieser Saturn. Und letztlich macht es auch Gandhis körperliche Erscheinung, ja, dieses sehr hagere, das er hatte, auch sichtbar. Der Saturn hat auch ein 1,5 Quadrat zum MC und das zeigt seinen Ehrgeiz, seinen Fleiß, seinen Arbeitswillen, Autorität, und er hatte immerhin einen Ruf als Morallehrer, und das ist sehr schön in diesem Saturn in Schütze erkennbar. Dann haben wir noch den Merkur. Merkur am Aszendenten deutet darauf hin, dass Gandhi ein Stück weit ein Brückenschläger war. Das heißt, er konnte unterschiedliche Parteien und unterschiedliche Menschen zusammenbringen und zwischen ihnen vermitteln. Merkur in Skorpion zeigt einen scharfen, kritischen und tiefgründigen Denker, der auch mit seinen Worten in den Kampf ziehen kann. In seinen Artikeln prangert er Missstände an und nahm sich kein Blatt vor den Mund. Da das erste Haus aber in Waage beginnt, war ihm klar, dass eine unbeherrschte Feder nur der Zerstörung dient. Also er hat sich schon auch immer wieder bemüht, einen Konsens zu finden in seiner Sprache, wie er das in seiner Biografie auch beschreibt. Merkur zeigt auch an, dass er Vorträge hielt, dass er Bücher geschrieben hat, dass er zwei Zeitungen herausgab. Das eine war die Indian Opinion, eben in Südafrika, und der Harishan in Indien, da ging es dann eben um die Kaste der Unberührbaren. Und er selbst hat auch als Journalist Artikel in dieser Zeitung veröffentlicht. Er war äußerst gebildet und sehr belesen und sehr neugierig und hat sich sehr vielseitig eben auch mit den Dingen beschäftigt. Kommen wir abschließend noch zu Neptun. Gandhi selbst wollte ursprünglich Arzt werden. Das ist ihm dann aber von seiner Religion verboten werden, weil das Zerteilen von Leichen damit nicht vereinbar war. Eine Anlage dazu hätte er aber in jedem Fall gehabt. Einerseits haben wir dieses starke Mars-Pluto-Thema, was natürlich gut für einen Chirurgen passen würde. Aber auch mit Neptun in 6 und der Sonne in 12 kann man sagen, dass er als Chirurg und Heiler, hätte er zumindest astrologisch gesehen, wahrscheinlich auch großen Erfolg gehabt. Gandhi selbst hat da eben nicht studieren konnte, hat er dann später andere Wege gefunden. Er hat dann später freiwillig 2 Stunden täglich im Spital geholfen und bildete während der Burenkriege ein Ambulanzkorps, um den Verletzten zu helfen. Seinen Schwager und seine Ehefrau pflegte er bis zu deren Tod. Als im März 1904 die Pest in einem Vorort von Johannesburg ausbricht, hilft er bei der Pflege der Kranken, das passt sehr schön zu einem Neptun in 6, der auch Herr von 6 ist, und er kämpft gegen die schlechter werdenden medizinischen Versorgungsbedingungen in den Ghettos an. Neptun in Widder, im 6. Haus, steht in Quinkungs zu Mars und das zeigt in positivster Art so quasi eine aktive Hilfeleistung zur Erhaltung der Gesundheit. 6. Haus ist ja die Gesundheit. Damit haben wir das Horoskop jetzt einmal soweit durch. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen Pause machen. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann an, anhand der Lebensereignisse, wieso ich eben glaube, dass das die richtige Uhrzeit ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bin ich jetzt drauf gekommen, dass das die Geburtszeit ist und dass ich mich danach gerichtet habe. Und es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, die Geburtszeit zu überprüfen. Ich habe auf der einen Seite die Hermeswaage angeschaut, die ist aber für beide Geburtszeiten, findet man eine Hermeswaage, insofern war das nicht sehr hilfreich in diesem Falle. Und dann war natürlich die Hauptwahl, fiel dann bei mir auf die Sekundärprogressionen. Und da gab es einige sehr interessante Auslösungen und das möchte ich Ihnen jetzt ganz gerne zeigen. Ich habe mir in Summe 15 Lebensereignisse von Mahatma Gandhi angeschaut und habe eben jeweils die eine Zeit und die andere Zeit gegenübergestellt und mir geschaut, was löst wo aus. Und man hat das dann meines Erachtens sehr schön gesehen, dass das die wahrscheinliche Geburtszeit ist. In seiner Biografie schreibt Mahatma Gandhi, das Jahr in Pretoria, das war 1893, 1894, also für diese Firma nach Indien gekommen ist, nach Südafrika gereist ist. Dieses Jahr in Pretoria war höchst wertvoll für mein ganzes Leben. Hier fand ich die Gelegenheit, mich mit öffentlicher Tätigkeit vertraut zu machen und mir über das Maß meiner Befähigung dazu klar zu werden. Hier wuchs religiöser Sinn zu mir in einer treibenden Kraft. Hier bekam ich auch das Vertrauen zu mir selbst, dass ich als Anwalt nicht versagen würde. Hier ging mir endlich das Geheimnis auf, wie man als Anwalt Erfolg hat. Meine aktive Gewaltlosigkeit begann von diesem Zeitpunkt an. Wir haben hier jetzt die Sekundärprogression. Ich habe als Datum, nachdem hier das Jahr 1893, 1894 ist, habe ich so quasi den Mittelpunkt genommen und habe den 1.1.1894 als Datum gewählt. Wie wir wissen, bei den Progressionen haben wir sehr exakte Auslösungen mit 1 Grad Orbis und es ist eigentlich ein also eine Jahresauslösung so quasi, wo die Achsen sich jeweils um 1 Grad pro Jahr in etwa verschieben. In diesem Progressiv sehen wir jetzt Folgendes. Auf der einen Seite hat der Aszendent ganz exakt die Venus erreicht. Der Aszendent steht auf 16 Grad, die Venus ist auch auf 16 Grad, also es ist wirklich punktgenau angesprochen. Und wenn die Venus als Herr von 1 angesprochen ist, ist das natürlich diese Steigerung seines Selbstwertes, die er da beschreibt, das ist immerhin die Venus. Er begann sich gegen die Ungerechtigkeit einzusetzen, das ist der Mars, der da direkt daneben steht. Und nachdem Herr von 1 auslöst, heißt das auch, dass er in diesem Jahr eine gute Gelegenheit hat, sich selbst und seiner eigenen Person ein Stück weit näher zu kommen. Der Deszendent steht exakt auf Jupiter. Der progressive Jupiter steht auf 17 Grad 39 und der Aszendent steht auf 16 59, also fast exakt 17. Also ist der Jupiter auch sehr exakt angesprochen. Und das ist das, was er beschreibt als religiöser Sinn, der ihn da erwächst. Das ist eben Jupiter, wie wir so schön sehen. Und der berufliche Erfolg als Anwalt, Erfolg ist Jupiter und der Anwalt wäre auch wieder die Venus in diesem Falle. Das ist hier natürlich beides sehr markant angesprochen. Der Deszendent steht auch in Konjunktion zu Pluto, der auf 17 Grad ist. Und damit erkennen wir, oder damit erkennt er, dass er Wirkung in der Öffentlichkeit hat, dass er Macht hat in einer gewissen Hinsicht. Und das passt natürlich sehr gut zu Pluto. Pluto-Jupiter am Deszendenten ist ja in Summe als Konstellation ausgelöst. Und das zeigt auch an, dass sich hier diese starke Überzeugung, dieser Glaube der Berge versetzt, so quasi, in diesem Jahr zum Leben erweckt wird und erwacht. Dieser kompromisslose Frieden, das wäre die Skorpion-Venus und eben dieser Pluto wieder da in Verbindung, ist hier also ganz deutlich angezeigt, dass das so sein, dieses Satyagraha als Thema aufkommt. Das MC steht auf 19 Grad, exakt auf Mond auf 19 Grad, das ist ebenfalls eine ganz exakte Auslösung. Und hier beginnt es eine öffentliche Tätigkeit, das passt natürlich perfekt zu einem Mond im 10. Haus als Herr von 10. Er entwickelt ein Gespür für die Bedürfnisse der Gesellschaft und dieser Mond bekommt jetzt auch mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, er wird gesehen, er kommt dadurch, dass Mond ja eines der Lichter ist, rückt er so quasi in die Sichtbarkeit und wird bekannt. Letztlich erkennt er damit auch seine Befähigung, in der Öffentlichkeit aufzutreten und dort eben zu wirken. Die progressive Sonne steht exakt auf diesem Merkur und das zeigt auch, dass er beginnt, Reden zu halten, dass seine Stimme gehört wird, so quasi. Und er kennt die Fähigkeit, die er da in seinem Horoskop angelegt hat. Und der Lauf dieser progressive Uranus, der steht auf 21 Grad und damit ganz exakt im Trigon, exakt im Quadrat zu seinem Radix Uranus. Und das heißt, er beginnt mit seinen Worten zu rebellieren und aufzurütteln, ja, seine Reden, die er hält, beginnt er eben zu rebellieren damit. Das nächste Thema, das ich mir angeschaut habe, das war 1920, da ist er am Höhepunkt der Macht, das ist das Jahr, in dem er die Leitung des Indian National Congress übernommen hat und hier sehen wir ebenfalls in der Progression, das MC ist auf 17 Grad in Jungfrau und steht damit exakt im Trigon zu seinem Pluto auf 17 Grad. Das heißt, wir haben ein exaktes Trigon und der Pluto ist natürlich der Machthaber schlechthin. Das heißt, er ist am Höhepunkt seiner Macht und er gewinnt starken politischen Einfluss. Er hat auch extremen Einfluss auf andere, Pluto steht immerhin in 7. Und damit, das Pluto auslöst, löst natürlich auch dieses gesamte T-Quadrat, alles was da dran hängt, das gesamte Thema von diesem T-Quadrat löst natürlich auch wieder aus und wird aktiviert. Der progressive Merkur steht ebenfalls auf 17 Grad und das zeigt auch wieder, er hat viel zu sagen, er hält Vorträge, er reist viel herum, er wird in vielen Dingen um seine Meinung gefragt und seine Meinung hat viel Gewicht. Also steht alles auf 17 Grad in dem Fall, ist ganz exakt ausgelöst. Dann haben wir 1921, am 31.10.1921, ist Folgendes. Gandhi selbst sieht das Spinnrad als Sakrament Indiens. Um gegen das britische Textilmonopol zu rebellieren, empfiehlt er seit längerem, dass Inder keinen Stoff mehr von den Briten kaufen sollen, sondern ihn selbst spinnen und weben sollen. Das nennt sich Homespun, also zu Hause gesponnen. Am 31.10.1921 gelobt er, für immer Khadi zu tragen. Khadi ist ein grober Stoff aus handgewebter bzw. handgesponnener Baumwolle. Und um den Armen ein Beispiel zu geben, gibt er alle überflüssige Kleidung weg und trägt nur noch dieses Lendentuch. Auf seinen Rat hin wird das Spinnrad in die Nationalflagge Indiens aufgenommen und zum Zentralpunkt seines wirtschaftlichen und moralischen Aufbauprogramms. Er selbst gelobt, dass er täglich vor der zweiten Mahlzeit eine halbe Stunde lang spinnen oder andernfalls nichts essen werde. Er besitzt selbst ein kleines Spinnrad, welches er auch bei politischen Sitzungen immer bei sich hat und auch daran arbeitet. An der Progression sehen wir jetzt, dass der Aszendent ganz exakt seinen Saturn im zweiten Haus erreicht hat. Und das passt natürlich extrem gut zu diesem Armutsgelübde auf der einen Seite, beziehungsweise auch zu dem, dass er eben so quasi sich reduziert auf das Notwendigste, wie Saturn eben das als Thema ja hat. Das heißt, der Saturn symbolisiert die selbstgewählte Armut oder Askese. Und wir haben hier natürlich auch die Verbindung von Arbeit, Saturn und Essen oder Genuss im zweiten Haus. Ja, das heißt, genau dieses Thema ist angesprochen. Da Saturn in doppelter Achsenbindung steht, nämlich im Halbquadrat zum Aszendenten und im eineinhalb Quadrat zum MC im Horoskop, steigert diese Auslösung sein Ansehen und seinen Erfolg. Also das heißt, es ist einfach sehr persönlich angesprochen durch diese Achsen. Saturn hat ja auch mit staatlichen Themen zu tun und das zeigt also auch an, dass er Einfluss auf die Regierung hat, was insofern dadurch dann eben passiert, dass dieses Spinnrad eben in die Flagge aufgenommen wird. Saturn in Schütze steht so quasi für diese moralische Lehre und er nimmt dieses Thema ja eben für sein moralisches Aufbauprogramm auch mit auf. Und nicht zuletzt ist Saturn natürlich auch ein Symbol für harte Arbeit. Das passt natürlich auch ganz gut zu diesem Spinnrad. Also wir haben da auch die Nationalflagge, wo man eben auch dieses symbolisierte Spinnrad in der Mitte sieht. Das nächste Horoskop, das ich habe, ist jetzt das Datum der indischen Unabhängigkeit. Also das war am 15.08.1947 erhielt Indien seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft, indem der indische Subkontinent in Indien und Pakistan geteilt wurde. Die Befreiung Indiens von den Briten bzw. der Zerfall in Indien und Pakistan war für Gandhi einer der größten Erfolge, auch wenn er über den Zerfall in zwei Staaten sehr betrübt war. Also das entsprach nicht seinen eigentlichen Wünschen. Am regressiven Sekundär sieht man, dass dieses T-Quadrat von Gandhi komplett ausgelöst ist. Das ist jetzt das Regressiv. Wir haben vorher gesehen, progressiv. Das war, als er in Südafrika angekommen ist und seinen gewaltlosen Widerstand begonnen hat, hat es exakt ausgelöst. Und jetzt regressiv löst es wieder ganz exakt aus. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil mir gedacht hat, also das finde ich schon bemerkenswert, dass beide Male so quasi dieses T-Quadrat so stark mit ausgelöst ist. Wir sehen einerseits, dass der Aszendent regressiv exakt wieder auf 19 Grad auf diesem Mond ist. Das heißt, man könnte, Mond ist Herr von 10. Das heißt, man könnte sagen, er hat seine Bestimmung erreicht. Ja. Der Mond steht aber natürlich auch für das Volk und Gandhi ist so quasi die Stimme dieses Volkes und er erlangt natürlich wieder enorme Bedeutung auch über die Grenzen seines Landes hinaus. Der regressive IC steht exakt in Konjunktion zu Mars. Und das zeigt so quasi seinen Konflikt mit der Muslimliga an, beziehungsweise auch seinen Sieg über die Feinde. Mars ist immerhin Herr von 7. Jupiter im Transit, wie wir hier außen sehen, steht Jupiter genau im Transit zu diesem IC bzw. zu Mars. Das ist alles sehr exakt, 19 Grad, 19 Grad. Und der Mars steht auf 18,24, also das ist sehr genau an diesem Tag, geht der Jupiter eben genau drüber. Und das zeigt eben auch so quasi, die Taten gelingen. Ja? Wenn der Jupiter über den Mars geht, könnte man sagen, die Taten gelingen, und das passiert genau an diesem Tag, wo auch noch seine regressive Achse auch noch genau in dieser Konjunktion drinnen liegt. Dann haben wir noch den Transit Neptun, der an dem Tag genau auf seiner Sonne steht. Das heißt, spätestens ab diesem Zeitpunkt wird Gandhi so quasi als Heiliger verehrt, ja, wird ein Idol. Es kann auch sein, dass es ein Stück weit idealisiert ist und dass ein Stück weit, dass manche Dinge vielleicht auch nicht so wahrgenommen werden, aber eben, dass er ein ganz großes Vorbild für viele wird. Und dann sehen wir noch, dass der Transit Uranus im Trigon zum Aszendenten steht, auch sehr exakt, von 25 auf 26 Grad. Also das zeigt nochmal das Thema Freiheit, Rebellion, Unabhängigkeit. Und Uranus steht genau an der Spitze 9 in seinem Horoskop in diesem Falle. Und das heißt so quasi auch die Freiheit von den Ausländern, ja, von den Briten in dem Falle. Beziehungsweise könnte man auch sagen, dass sie eine neue Freiheit im internationalen Geschehen bekommen. Ich habe mir das Ganze dann auch noch, also das ist jetzt das Regressiv, ich habe es mir dann auch progressiv angeschaut. Und das ist auch ganz interessant. Hier sehen wir einen progressiven Vollmond, der im Aspekt zum Aszendenten steht. Also wir haben da 27 Grad, 26, 54, also das ist sehr exakt, und der Aszendent ist auf 26 Grad. Also es ist auch wieder sehr, die Aspekte sehr genau. Und ein progressiver Vollmond zeigt eine totale Entfaltung von einem Thema, das ungefähr 13 Jahre zuvor gekeimt ist. Und dann habe ich mir gedacht, aha, was ist denn 13 Jahre zuvor passiert? Und das war 1932, 1931, und dann habe ich in der Biografie zurückgegangen und habe dort nachgelesen, was da passiert ist. Und da steht, dass am 29.06.1931 ist Gandhi gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Mirabeen, mit seinem jüngsten Sohn, seinem Sekretär und einigen anderen, aber ohne offizielle Vertreter des National Indian Congress, ist Gandhi zur zweiten Roundtable-Konferenz nach London gefahren. Und obwohl er weder einen Plan ausgearbeitet noch eine Rede vorbereitet hat, also wir können davon ausgehen, dass das eher spontan war, setzt er sich dennoch die Realisierung eines Lebenstraums zum Ziel, nämlich die Freiheit Indiens zu erreichen. Das war, als der progressive Neumond war. Und als 13 Jahre später der progressive Vollmond ist, ist so quasi die totale Entfaltung, die Vollendung dieses Themas erreicht und die Unabhängigkeit ist tatsächlich erreicht. Diese progressive Opposition gewinnt natürlich dadurch massiv an Bedeutung, dass sie über ein Sextil bzw. ein Trigon zum Aszendenten bildet und damit persönlich wirksam wird. Und damit natürlich auch die Sichtbarkeit Gandhis noch einmal deutlich erhöht. Zeitgleich haben wir auch, dass der progressive Aszendent auf 7 Grad genau ins Quadrat zu seiner Radix-Sonne kommt, beziehungsweise dass das progressive MC im exakten Sextil zu seinem Radix-Mond steht. Das heißt, sowohl progressiv als auch regressiv sind Sonne, also sowohl die progressiven Sonne-Mond als auch Radix-Sonne-Mond sind angesprochen. Und damit zeigt das natürlich eine höchste Wirksamkeit auf persönlicher Ebene, dass dieser Mensch sichtbar werden muss und hohe Bedeutung erlangt. Und das ist, würde ich sagen, schon eher außergewöhnlich, dass das exakt zusammenfällt. Was wir hier auch noch sehen, ist, dass der progressive IC genau auf dem Neptun ist und dass es noch einmal das als Idol so quasi wahrgenommen wird. Man könnte auch sagen, ein Traum wird wahr durch diesen Neptun. Aber Neptun steht auch für Desillusionierung und ein Stück weit kann es auch gewesen sein, dass Gandhi eben diese Desillusionierung erfuhr, indem eben Indien geteilt wurde und sein Traum vom friedlichen Zusammenleben eben nicht erreicht wurde, so wie er sich das eigentlich gewünscht hätte. Am 30. Jänner 1948 haben wir jetzt den Tod durch das Attentat. Gandhi war also auch nach der Teilung Indiens immer noch für eine Aussöhnung, eben durch den Vage-Aszendenten, wollte er immer noch eine Aussöhnung zwischen den Hindus und den Moslems. Und er versprach den Moslems Emanzipation und gleiche Rechte für alle, was nicht im Sinne der hinduistischen Nationalisten war. Als Gandhi am 30. Jänner 1948 zu einer Gebetsversammlung geht, wo schon 500 Leute auf ihn warten, wird er durch drei Schüsse von Naturam Gokse, dem Herausgeber einer hinduistischen Wochenzeitschrift, erschossen. Und Gandhi stirbt noch vor Ort in seinem Garten. Astrologisch sieht man das jetzt sehr gut am Regressiv. Die Achsen haben sich jetzt natürlich kaum verändert. Es ist nur 5 Monate nach der Unabhängigkeit. Das heißt, die Achsen sind kaum weitergewandert. Was wir aber sehen, ist natürlich, dass der IC, der ist noch ein bisschen exakter auf diesen Mars draufgerückt, so quasi. Nachdem Mars Herr von 7 ist, sieht man hier jetzt, dass die Aggression und die Wut, die Gandhi immer weit von sich gewiesen hat, kommt ihm jetzt so quasi von außen entgegen, eben über diesen Attentäter. Und in dem Fall halt in einer extremen Form, das ist sicher eine extreme Form, wie man so quasi Aggression ans Du delegieren kann, die ihm da widerfahren ist. Wir sehen, dass das MC exakt auf, Wir sehen, dass das MC exakt auf Pluto ist und das zeigt die gewaltsame Art, der Gandhi da zum Opfer gefallen ist, beziehungsweise könnte man das natürlich auch als Konfrontation mit dem Tod interpretieren. Pluto symbolisiert auch den Fanatiker, der eine bestimmte Vorstellung von der Welt hat. Insofern war das paradoxerweise sogar etwas, was Gandhi mit seinem Mörder verband. Beide hatten eine fixe Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hat, und sie waren auch bereit, sich dieser Vorstellung zu opfern. Auch wenn die Vorstellungen freilich weiter nicht hätten auseinanderliegen können. Wie gesagt, die regressiven Achsen haben sich jetzt kaum weiter gedreht. Was ich aber besonders spannend gefunden habe, ist, dass jetzt in diesem Falle Saturn, der Transit Saturn, exakt am Aszendenten ist, und zwar alles auf 19 Grad. 19 Grad Löwe haben wir den Transit Saturn an diesem Tag genau auf dem progressiven, auf dem regressiven Aszendenten und damit auf seinem Mond. Und der Saturn zeigt hier so quasi, einerseits betont er damit die Achse, er zeigt damit aber auch das Ende von etwas, die Grenze von etwas. Und es zeigt vielleicht auch, dass er die Verantwortung für etwas tragen musste, nämlich dafür, dass er einfach eine Meinung vertreten hat und nicht alle sich dieser Meinung anschließen konnte. Und da hat er so quasi die Rechnung präsentiert bekommen, so könnte man es formulieren. Also spätestens zu dem Zeitpunkt war für mich klar, dass diese Zeit die deutlich wahrscheinlichere ist, weil die Auslösungen einfach so exakt sichtbar sind. Jetzt war es aber so, dass Mahatma Gandhi sich nicht alleine für die Unabhängigkeit Indiens eingesetzt hat, sondern er hatte sehr viele Unterstützer und Anhänger. Und einer der bedeutendsten dabei war Pandit Jawaharlal Nehru. Mahatma Gandhi und Pandit Nehru gelten als die zentralen Figuren im indischen Kampf um die Unabhängigkeit. Sie zählen damit auch zu den bedeutendsten Politikern des 20. Jahrhunderts. Ich habe da auch ein Bild von den beiden. Die Geburtsdaten von Pandit Nehru ist der 14.11.1889 um 18.15 Uhr Universal Time in Allahabad, und die Quelle ist da von der Lois Rodden, wobei sie diese Daten mit als sehr gut bewertet. Ich habe mir das dann angeschaut und habe mir gedacht, wäre doch ganz spannend von den beiden eine Synastrie bzw. in Kopien zu machen und zu schauen, was denn da so erkennbar ist. Pandit Nehru war ab 1919 Gandhis Privatsekretär und er fand in Gandhi einen Mann, den er als absoluten Führer anerkennen konnte und dem er zutraute, ein ganzes Land führen zu können. Diese Fähigkeit vermisste er bei fast allen anderen indischen Politikern. Er war von Gandhis innerer Stärke und seinem Selbstbewusstsein zutiefst beeindruckt und am Beginn seiner politischen Karriere war er von allem, was Gandhi tat und sagte, einfach nur begeistert. Welche Aktion Gandhi auch immer geplant hat, er war sofort mit vollem Tatendrang mit dabei. 1929 wurde Nehru mit starker Unterstützung Gandhis zum Präsidenten des Indian Nationalkongresses und gewann diese Wahl weitere 6 Male. Als es 1947 zur Trennung Indiens in Pakistan und Indien kam, vertraten Gandhi und Nehru unterschiedliche Standpunkte. Gandhi wollte diese Trennung nicht und versuchte alles, sie zu verhindern. Nehru hingegen befürwortete diese Lösung, weil er der Meinung war, dass es die einzige Möglichkeit war, einen Bürgerkrieg zwischen Muslims und Hindus zu verhindern. Leider lag er damit falsch. Kurz nach der Unabhängigkeit kam es zu heftigen Unruhen. Wenn wir uns hier die Synastrie anschauen, Dann sehen wir hier, dass, also wir haben jetzt innen das Horoskop von Gandhi und außen das Horoskop von Nero. Und dann sehen wir, dass der Aszendent von Nero fast exakt auf dem Mond von Gandhi liegt, das MC exakt auf dem Jupiter und das IC damit auf der Sonne. Also beziehungsweise das IC eben da in Konjunktion zu dieser Venus-Mars-Konjunktion. Und das finde ich ganz spannend, weil die Achsen von Pandit Nero damit genau in dieses T-Quadrat von Gandhi wieder hineinfallen. Also dass der persönlich sich angesprochen gefühlt hat durch diese Persönlichkeit, ist ganz klar. Und das finde ich, sieht man hier sehr schön. Es ist auch so, dass der Aszendent von Gandhi den Uranus von Pandit Nero anspricht und damit seinen Rebellionsgeist so quasi aktiviert. Das ist jetzt innen das Kombin, auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Sie haben die Daten, also wenn Sie wollen, Sie können sich sehr gerne auch noch anschauen. Ich möchte jetzt nicht länger mehr darauf eingehen, aber was ich mir angeschaut habe, ist, wenn ich zwei Zeiten habe und ich mache ein Kombin und mir anschaue, wann die sich kennenlernen, dann müsste ein Licht in Achsenbindung sein, damit die Beziehung so quasi ans Licht kommen kann. Und jetzt haben wir innen das Kombin und außen dann den Dezember 1919, als sie sich eben kennengelernt haben, und das ist jetzt das Sekundärregressiv. Und da sehen wir, dass die Sonne exakt am Deszendenten ist, ganz gerade genau, und der Mond auf 25 Grad im Trigon zum MC, und das MC steht auf 24, also das ist auch eine sehr schöne Auslösung, wo man so sieht, die Beziehung wird sichtbar. Daher gehe ich auch davon aus, dass die Zeit von Pandit Nehru realistisch ist. Wenn man sich jetzt dieses Kombin anschaut und hier die Befreiung Indiens, die ja mit Sicherheit ein ganz wichtiger Moment war in dieser Beziehung so quasi, dann sehen wir hier innen das Kombin, in der Mitte das Progressiv vom 15.18.47, also zu dem Zeitpunkt, als die Unabhängigkeit war, und außen dann den Transit dazu. Und hier sehen wir, dass das MC ganz exakt den Jupiter erreicht. Und Jupiter ist in dem Kombin Herr von 10, das heißt so quasi die Bestimmung dieser Beziehung ist erreicht oder hat sich erfüllt damit. Jupiter ist aber auch der alte Herrscher vom Aszendenten, also damit ist so quasi auch Gandhi, der die ältere Person von diesen beiden ist, auch angesprochen. Und man kann so quasi sagen, dass ihr Ziel erreicht ist mit dem Jupiter, also dass es Erfolg in irgendeiner Form gibt. Das, woran beide glauben, der Jupiter, wird Realität durch diesen MC, eben, der da den Jupiter erreicht hat. Man könnte so quasi sagen, dass die Beziehung ihren Auftrag erfüllt hat. Zusätzlich sehen wir, dass der Deszendent genau auf dem Merkur ist. Und der Merkur ist in dem Fall also quasi ist ja hier der Herrscher über den Deszendenten in dem Kombin und steht damit natürlich für Nero, für den Jüngeren. Und damit sind beide Achsenherrscher so quasi angesprochen und in Auslösung. Und zum Schluss haben wir da unten noch den Uranus, der genau am IC steht und damit auch wieder in Achsenbindung zum Kombin und natürlich auch wieder das Thema Freiheit, Unabhängigkeit thematisiert.
Gründung. Uranus in 4, Gründung.
Okay.
In dem Fall.
Wunderbar, ja, dann ist die Gründung eines neuen Staates in dem Fall. Ne? Ja, soweit meine Ausführungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.